Feuer und von der Kraft. Alles Bilder für den Heiligen Geist. Von dem haben wir auch gesungen. Er ist die christliche Erfahrung. Christliche Erfahrung ist eine Geisterfahrung. Und die christliche Erfahrung ist eine Krafterfahrung. Das ist der Schlüssel zur Apostelgeschichte. Der Schlüsselvers, den wir uns merken sollten, Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ihr werdet aber Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und werdet meine Zeugen sein. Christliche Erfahrung ist Krafterfahrung, ist Erfahrung mit dem Heiligen Geist. Ich will aber ein anderes Bild aufgreifen, das wir gesungen haben, das Bild vom Wind. Und es gibt ein schönes Sprichwort, das sagt, du kannst nicht segeln mit dem Wind von gestern. Es mag gestern schönen Wind gegeben haben, dass das Herz jedes Windsurfers lacht. Wenn es am nächsten Tag windstill ist, haben wir nichts davon. Wir können diesen Wind auch nicht auf Flaschen abziehen und dann in windstillen Tagen ein Fläschchen aufmachen, dass es dann ordentlich windet. Wir brauchen, wenn wir segeln wollen, den Wind immer neu. So war das auch im alten Israel auf der Wüstenwanderschaft. Das Manna, das Israel sammelte und das es aufbewahren wollte, verdarb. Israel musste jeden Tag neu seine Versorgung von Gott empfangen. Und das gilt auch für das geistliche Leben. Deswegen ist eine solche Frage wie, hast du dich bekehrt, keine aufschlussreiche Frage. So wenig aufschlussreich wie, sind sie verheiratet? Man kann verheiratet sein und den Himmel auf Erden haben. Man kann verheiratet sein und die Hölle auf Erden haben. Dass man verheiratet ist, sagt gar nichts. Deswegen ist auch die Frage nach der Bekehrung keine aufschlussreiche. Es mag sein, dass wir uns bekehrt haben, aber Jahre später leben wir genauso wie unsere heidnischen Nachbarn, nur mit etwas Religion verziert. Ein Wort eines amerikanischen Denkers hat mir sehr gefallen. Dieser Denker heißt Francis Schaeffer. Seine Bücher sind vollständig im Deutschen nicht mehr zu haben, aber in einer Kassette in Englisch. Er war eigentlich ein unbekannter Mann, bis er dann anfing zu denken und seine Denkergebnisse anderen überließ. Und es gibt einige Bücher, die es auch noch im Deutschen gibt und die sehr lesenswert sind. Dieser Francis Schaeffer sagte einmal, viele Christen sind praktische Atheisten. Viele Christen sind praktische Atheisten. Und er meinte nicht das Allerweltschristentum, das den Namen hat und den Taufschein und die Versicherung des Himmels und überhaupt nicht christlich ist. Das sind getaufte Heiden. Das meinte er nicht. So, er meinte ernsthafte Leute. Von denen, sagte er, viele Christen sind praktische Atheisten. Was meinte er? Nun, ein Atheist verneint die Existenz Gottes. Das tun wir nicht, als Gläubige. Aber er sagt, man kann so leben, als hätte man Gott nicht im Leben. Und er schlägt ein kleines Gedankenspiel vor. Er sagt, stell dir vor, Gott würde tatsächlich abdanken und beschließen, in die ewigen Jagdgründe zu gehen. Das heißt, Gott stirbt, aber bleibt auch tot. Was in unserem Leben würde sich wirklich verändern? Vielleicht müssten wir nicht auf so Freizeiten. Vielleicht müssten wir auch morgens nicht in aller Herrgottsfrühe aufstehen, um zum Gottesdienst zu kommen. Aber was würde sich existenziell in unserem Leben wirklich ändern? Gäbe es da was? Das kann nur jeder für sich selbst klären. Aber es lohnt sich, über die Frage mal nachzudenken. Wenn es Gott tatsächlich nicht mehr gäbe, was würde sich wirklich in meinem Leben ändern? wer das einschneidet, wer das gewichtig, wer das bedeutsam, was sich da ändert. Oder würde alles doch mehr oder weniger so weiterlaufen, wie wir das auch mit Gott gehabt haben. Das Neue Testament redet davon, dass man Christ sein kann, aber dass Glaube anders ist als ein Stück Butter. Ein Stück Butter ist immer ein Stück Butter. Egal, ob ich daraus eine Wurst drehe oder eine Kugel rolle oder es als schönen Barren da lasse. Ist immer ein Stück Butter. So ist es mit dem Glauben nicht. Er kann zunehmen, er kann auch abnehmen. Glaube ist veränderlich. Wir können abkühlen, ja sogar abfallen. Und deswegen ist Christsein eine beständige Angelegenheit. Etwas, das man unentwegt tun muss. Das heißt, wir müssen mit diesem Gott zusammen leben. Er muss eine gegenwärtige Wirklichkeit sein, auch wenn wir ihn nicht sehen. Ein Vers, der mich jedes Mal neu fasziniert, ist eine Beschreibung aus dem Hebräerbrief, wo der Hebräerbrief von Mose spricht. Und dann sagt er, der lebte so, als könnte er den unsichtbaren Gott sehen. Er lebte so, als hätte er ihn beständig vor Augen. Das hat sein Leben geprägt. Und das ist die Kunst, auch für uns, dass wir so leben, als sähen wir den unsichtbaren Gott. Und das beständig. So da aber Glaube der Veränderung unterliegt, und da wir ja unterschiedliche Erfahrungen in unserem Leben machen, erfreuliche und schwierige, aufbauende und demoralisierende, ist eine der klügsten Vorgehensweisen, Maßnahmen zu entwickeln, wie wir der Abkühlung entgegenwirken können, oder anders ausgedrückt, wie wir das geistliche Leben fördern können. Ich hatte in dem Gottesdienst bei euch verraten, dass ich im Jahr 2000 eine geistliche Erneuerung in den USA gemacht habe, die bis heute anhält, die anhalten wird, bis ich sterbe, solange ich die Dinge tue, die diese geistliche Erneuerung am Leben halten. Bisher habe ich sie getan. Also eine Erneuerung muss nicht abnehmen. Sie muss nicht verschwinden. So, und das wäre mein Wunsch auch für die Freizeit. Das ist ja oft so bei solchen Sonderveranstaltungen, dass man ungewöhnliche Erfahrungen mit Gott machen kann. So, aber dann kommt der Alltag. Und deswegen haben wir ja klugerweise auch das Thema gewählt, Gott im Alltag. Denn was bei vielen passiert, ist ja, wir kommen aus der Freizeit, das, was wir erlebt haben, das ist vielleicht noch eine gewisse Weise wirksam, aber dann so nach einer Woche, nach zwei Wochen, nach vier Wochen, welchen Zeitrahmen wir auch nennen, irgendwann ist es verschwunden. Ich bin immer entsetzt, wenn mir jemand sagt, von der Predigt, die ich gehört habe, lebe ich eine ganze Woche. Bin ich immer entsetzt. Deswegen entsetzt, weil ich da den Verdacht habe, dass Gott sich zwischendurch nicht äußern kann. Oder dass wir irgendwie darauf nicht fokussiert sind. Ja, denn Gott ist im Allgemeinen gesprächig. Also, was ich möchte, ist uns Hilfen geben, nennen, Maßnahmen, die ich selber ergriffen habe und die vom Jahre 2000 bis zum heutigen Tag wirken, so dass ihr nicht das erlebt, was tragischerweise nach Freizeiten, Konferenzen, Kongressen und dergleichen Sonderveranstaltungen meistens passiert. Leute fallen in ein Loch. So, das Loch streichen wir diesmal. Ja, es ist möglich. Dass wir das Loch streichen, das heißt, über das Loch wegspringen. Das ist möglich. Ich habe überlegt, welche Rolle habe ich denn auf dieser Freizeit. Und ich bin auf zwei Beschreibungen gekommen. Das eine, das kennen Autofahrer. Also nehmen wir an, es ist Winter und die Karre springt nicht an. Vielleicht, weil die Batterie in die Jahre gekommen ist. Dann rufen wir nach dem Nachbarn oder sonst einem Helfer und mit einem Überbrückungskabel kriegen wir die Karre wieder flott. Das heißt also, die eine Rolle, die ich einnehmen will auf dieser Freizeit, ist Starthilfe. Starthilfe für diejenigen, deren Glaubensleben abgekühlt ist. Oder vielleicht Richtigkeit. Das ist möglich. So, und da, das ist verhältnismäßig einfach, das Ding in Gang zu bringen. Das passiert immer, wenn ich komme. Das hat nichts mit mir zu tun, sondern mit Gott, der sehr zuverlässig ist. Und der genau das bewirkt mit seinem Wort, wozu er es aussendet. Deswegen gelingt ihm das, Leute zu erneuern. Aber das Problem ist, wie hält man die Leute warm, wenn sie denn warm geworden sind? Das ist die Kunst. Erweckung ist etwas ganz Einfaches. Man muss nur die entsprechende Wahrheit an Leute ranhalten, dann schreien sie Aua und sind wach. Das ist ganz einfach. Das passiert laufend. Aber das Drama ist, wie bleiben wir wach? So, und das habe ich auch, da habe ich auch eine Rolle für mir vorgestellt. Ich nehme das aber wieder mit dem Bild vom Auto. Und zwar habe ich das genannt, das Wort gibt es wahrscheinlich gar nicht, Auftankhilfe. Also, wie wir unseren geistlichen Tank befüllen können und ihn befüllt halten. Denn das ist das Ding. Ja? Dass wir diese Kraftzufuhr, die wir brauchen, beständig da, dauernd zur Verfügung, in jedem Moment. Die meisten von uns wissen wahrscheinlich, dass einer der großen Begriffe unseres Glaubens Gnade ist. Gnade ist was Ungeheuerliches, dessen Tiefen wir vermutlich in diesem Leben nicht ausloten können, wo wir immer neue Aspekte entdecken dabei. Und das, was den meisten Christen vertraut ist, dass Gnade etwas Geschenktes ist. So, und in der Regel bringen wir das mit unserem verkorksten Leben zusammen oder mit dem, was die Bibel Sünde nennt, dass Gnade eben das Geschenk Gottes ist, dass wir nicht das eigentliche Urteil erhalten, das wir aufgrund unseres Zustandes erwarten müssten. Gott ist nicht gerecht. Täte er das, säße keiner von uns mehr hier. Er ist gnädig. Das heißt, er hat einen Ausweg geschaffen, dass wir trotz unserer Sündhaftigkeit vor ihm bestehen können, indem er stellvertretend seinen Sohn für jeden von uns hat sterben lassen. Das kennen wir. Das ist ein vertrauter Gedanke. Aber Gnade ist weit mehr als das. Und wenn wir Gnade entdecken als eine beständige Realität, wird sich unser Leben dramatisch verändern. Dramatisch. Je mehr wir das entdecken. Gnade ist der geheimnisvolle Einfluss, den Gott auf uns ausübt und damit uns in Stand setzt, Dinge zu tun, die wir ohne die Gnade nicht tun können. Das ist die Macht der Gnade. Also Gnade bezieht sich nicht nur auf unser Sündenproblem, das, was wir gewohnt sind aus dem christlichen Glauben, sondern Gnade ist allgegenwärtig. Das braucht man für alles. Ja? Und das in allem zu entdecken, das hat wieder mit unserem Thema zu tun, Glaube im Alltag. Dass wir einen völlig gnadendurchtränkten, gnadengefüllten Alltag haben. Ein elektrisierender Satz aus dem Johannesevangelium, also mich elektrisiert das jedes Mal, wenn ich das lese, da beschreibt Johannes in seinem Evangelium zwei Menschen und stellt sie einander gegenüber. Die größte Person des Alten Testaments, Mose und seinen Dienst, und dann sozusagen den neuen Stellvertreter oder den neuen Führer einer neuen Menschheit, Jesus Christus. Und in Bezug auf Mose schreibt Johannes in seinem ersten, in seinem Buch und im ersten Kapitel des Evangeliums, denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Und das Gesetz ist nicht erdrückt. Das ist eine völlig falsche Vorstellung. Keiner im Alten Testament hat geächtzt und gestöhnt unter dem Gesetz. Sondern das Gesetz war die Gabe des Bundes und die Gabe des Lebens. Manche Christen haben falsche Vorstellungen vom Gesetzesverständnis des Alten Testaments. Das Alte Testament singt den Hochgesang auf das Gesetz. Das Gesetz heißt auch nicht Gesetz, sondern Weisung, Torah. Das ist Weisung zum Leben. Das sind Anweisungen, wie das Leben gelingt. In Verruf gekommen ist das Gesetz durch die zwischentestamentliche Zeit. Also zwischen dem Alten Testament und Neuen Testament, die circa 300 Jahre, wo sich das Gesetzesverständnis im Judentum dramatisch verändert hat. Und dieses falsche Gesetzesverständnis der zwischentestamentlichen Zeit wird von Jesus, vorher vom Täufer Johannes und von Paulus kritisiert. Aber nicht das Gesetzesverständnis des Alten Testaments. Das wäre aber ein Seminar für sich. So. Also, wenn Johannes hier schreibt, denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, dann ist das was Erfreuliches. Ja, dann war das eine Gabe, die dieses Bundesvolk auszeichnet gegenüber allen anderen Völkern zur damaligen Zeit. Mit einem einzigen Volk ist Gott einen Bund eingegangen. Das war ein Gnadenbund. Die Bibel redet von Israel als einen Tropfen am Eimer, völlig überflüssig. Und dieses überflüssige Volk, diesen Tropfen am Eimer, völlig unbedeutend, das nimmt Gott, macht einen Bund damit und gibt als Gabe, Sie wissen, wie lebt man denn mit diesem Gott zusammen, das Gesetz, die Tora. Also es ist etwas Gutes und etwas Großes. So, von Jesus wird was anderes ausgesagt, da heißt es dann, die Gnade und die Wahrheit kamen durch Jesus Christus. Das ist auch gut, aber das ist besser als das Gesetz. Die Gnade und die Wahrheit. Die Gnade, also dieser übernatürliche Einfluss, diese übernatürliche Kraft, die möglich macht, was wir ohne sie nicht tun können, die kommt in unser Leben. Und zuvor im 16. Vers haben wir einen abenteuerlichen Satz. Da steht, aus seiner Fülle haben wir alle empfangen. Und Luther übersetzt Gnade um Gnade. Und die Einheitsübersetzung, die ich hier habe, übersetzt Gnade über Gnade. Und im Griechischen steht Gnade anstelle von Gnade. Merkwürdige Form. Aus seiner Fülle haben wir genommen Gnade anstelle von Gnade. Der Gedanke dahinter ist folgender. Sollte eine Gnade sich verbraucht haben, rein theoretisch, wäre sofort die nächste da, sodass wir niemals in eine gnadenlose Zeit fallen. Niemals in eine gnadenlose Situation. Niemals in ein gnadenloses Leben. Das ist der Gedanke. Und es heißt aus seiner Fülle. Das heißt, da ist ein beständiger Zufluss der Gnade in unser Leben hinein. Das wiederum bedeutet, wir müssen umdenken. Wir müssen krass umdenken. Die meisten Christen, hoffentlich hier nicht so viele, aber die meisten müssen krass umdenken, weil sie sich als hilflos empfinden, als Opfer empfinden. Als schwach empfinden, als unfähig zu handeln empfinden. Zumindest ist es das, was ich in 90% der Gemeinden höre, wenn ich kreuz und quer durch Deutschland fahre. Und das ist schlicht und ergreifend nicht wahr. Das ist eine Illusion. Und es ist besser, in der Realität zu leben, als in der Illusion. Aber Illusionen können unglaublich mächtig sein. Inzwischen hat sich das auch bei nicht so psychologisch gebildeten Leuten rumgesprochen. Entscheidend ist nicht, wie die Wirklichkeit an sich ist, sondern wie ich sie wahrnehme und deute. Das ist viel wichtiger. So, und da spielt eine Rolle, wie deute ich das denn? Wie nehme ich das wahr? Und wenn ich das so deute und so wahrnehme, ich fühle mich hilflos, ich fühle mich als Opfer, dann ist das nicht die Wirklichkeit. Aber dieser Glaube, diese Überzeugung versaut mein Leben. Das hat mich 30 Jahre lang versaut. So, und aus dem müssen wir ausbrechen und deswegen wird Umdenken ein Hauptthema jetzt dieser Freizeit sein, damit wir für diesen Alltag und den Glauben im Alltag bereit sind. Mit einer Haltung, ich fühle mich überfordert, ich fühle mich hilflos, ich bin Opfer, kann man keinen guten Alltag leben. Den kann man nicht bestehen. Und wir haben von einigen Herausforderungen auch gehört, vom Krebs beispielsweise, der wiederkam. Also nicht nur so Kleinigkeiten des Lebens, sondern dicke Brocken, die nicht zu schlucken und sich dran zu verschlucken, sondern damit siegreich umzugehen. Das ist eine Herausforderung. Und das ist möglich. Die Kraft des Glaubens zeigt sich erst in den Schwierigkeiten, nicht wenn das Leben rund läuft. Ein Bildwort aus dem Neuen Testament, das mich immer wieder anspricht, zeigt das. Das ist der Schluss der Bergpredigt, das Wort von den beiden Fundamenten. Das sind zwei Leute, die haben ein Haus gebaut, der eine hat es auf den Sand gesetzt und das wird später in den Sand gesetzt sein, wenn nämlich das Unwetter kommt, und der andere hat sein Haus auf Fels gebaut. Und Jesus sagt, derjenige, der das Haus in den Sand setzt, buchstäblich, hört Gottes Wort. Der andere, der ein stabiles Fundament gelegt hat, ist nicht nur ein Hörer, sondern auch ein Täter des Wortes Gottes. Aber das Tragische ist, erst die Katastrophe offenbart, wie das Fundament beschaffen ist. Das ist das Tragische. So, nun wollen wir nicht warten, bis die nächste Katastrophe anklopft, sondern vielleicht vorher tauglich sein, ja? Dass auch solche Stürme des Lebens, diese Flut, die an das Fundament klatscht und der Sturm, der die See hochpeitscht, das ist ja das Bild, das dort verwendet wird, und das ist ein Bild, ja, das steht für das Dramatische, für die sogenannten Schicksalsschläge, für Herausforderungen, die wir nicht lieben, die aber auch in unserem Leben sind. Und Glaube ist erst dann wirklicher Glaube, die Kraft des Glaubens, also ein Glaube, der etwas bewirkt, wenn er diesen Schwierigkeiten standhalten kann, nicht einknickt, sondern stabil bleibt, ja, daran sogar noch wächst. Das macht Jesus möglich. Das bietet er an. Ich werde dann irgendwann, wenn es passt, etwas über das Verhältnis sagen, das Jesus zu seinem Gott hatte und das Verhältnis, das wir zu unserem Gott haben können, weil das meines Erachtens, ich habe ja jetzt viele Seminare, 10 verschiedene oder 11 verschiedene gehalten, aber ich komme immer wieder darauf zurück, dass das das Herzstück von allem ist. Das Verhältnis, das Jesus als Mensch zu seinem himmlischen Vater gehabt hat und das Verhältnis, das wir als seine Nachfolger dem himmlischen Vater gegenüber haben können. Das ist ein Herzstück. Und das ist Dreh- und Angelpunkt übrigens meines Seminares Bitten und Empfangen. Ja, ich habe lange da mich mit beschäftigt, glaube ich, hatte es auch erzählt, dass ich ja mal mit einer Lungenentzündung im Bett lag und weil das Haus so hellhörig war und ich Mordgelüste hatte an den Kleinkindern, die mir die Ohren voll blägten, habe ich gesagt, ich muss was Konstruktives tun, sonst wäre ich ja verrückt. Und dann habe ich das Neue Testament durchgelesen, vom ersten bis zum letzten Blatt, unter nur einem Gesichtspunkt, was sagt es zum Bittgebet? Das habe ich alles zusammengeschrieben, das geht auf ein DIN A4 Blatt hinten und vorne, das ist nicht viel. Aber der Dreh- und Angelpunkt ist, aus den Abschiedsreden Jesu, das sind die Kapitel 13 bis 16 des Johannesevangeliums, plus das 17. Kapitel des Hohepriesterliche Gebet können wir noch dazu nehmen. Dann haben wir den ganzen Stoff sozusagen. Er kreist um verschiedene Themen, aber ein Thema, das immer wieder auftaucht, ist das Verhältnis, das Jesus zu seinem himmlischen Vater hat und das Verhältnis, das wir zu unserem himmlischen Vater haben können. So, wenn ich mein Gebetsseminar halte, dann brauche ich dafür in der Regel eine anderthalb Stunden, also zwei Schulstunden, 45 Minuten, dann komme ich damit zurecht. Wir sehen mal, wie es hier geht. Ja? Aber das, denke ich, das brauchen wir auf jeden Fall, wenn der Alltag vom Glauben durchdrungen sein soll. So, das ist eigentlich schon alles. Gucke ich mal auf die Uhr. Ich bin auch sehr in der Zeit, wie ich feststelle. So, nun stand auf meinem Programm, das habe ich hier, das habe ich zwar nicht mehr da, aber ich habe es noch hier, und da stand sowas wie Abendsegen. Und da habe ich gedacht, naja, ist noch nicht so ganz abends, aber ich habe gedacht, ich nehme etwas, das nenne ich das Gute-Nacht-Gebet. Wir gehen zwar noch nicht ins Bett wahrscheinlich, aber mit dem Gute-Nacht-Gebet habe ich schöne Erfahrungen gemacht. Nämlich Leute, die Schlafstörungen hatten, sind dadurch eingeschlafen. Nicht, dass ich das jetzt so langweilig vorgelesen hätte, aber es ist eine Aussage drin, die ist sehr schlaffördernd. Es ist der vierte Vers, ich lese ihn uns, vierte Psalm, ich lese ihn uns ganz vor, aber dann picke ich nur zwei Verse raus. Aber es ist immer gut, Gottes Wort im Zusammenhang zu hören. Also aus dem Psalmen, der vierte Psalm, da heißt es, wenn ich rufe, erhöre mich, Gott, du mein Retter. Du hast mir Raum geschaffen, als mir Angst war. Sei mir gnädig und hör auf mein Flehen. Ihr Mächtigen, wie lange noch schmäht ihr meine Ehre? Warum liebt ihr den Schein und sinnt auf Lügen? Erkennt doch, wunderbar handelt der Herr an den Frommen. Der Herr erhört mich, wenn ich zu ihm rufe. Ereifert ihr euch, so sündigt nicht. Bedenkt es auf eurem Lager und werdet stille. Bringt rechte Opfer dar und vertraut auf den Herrn. Viele sagen, wer lässt uns Gutes erleben? Herr, lass dein Angesicht über uns leuchten. Du legst mir größere Freude ins Herz, als andere haben bei Korn und Wein in Fülle. In Frieden leg ich mich nieder und schlafe ein. Denn du allein, Herr, lässt mich sorglos ruhen. Das ist der Gute-Nacht-Vers, ja, den ich einigen Leuten mit Schlafstörungen empfohlen hatte. Bei einer Frau war das so, dass ich schon viele Jahre nicht mehr durchgeschlafen hatte. Und ich war dort untergebracht bei den Leuten und habe gesagt, ja, kennt ihr denn den Gute-Nacht-Psalm nicht? Da waren die ganz verwundert und haben gesagt, Gute-Nacht-Psalm? Da habe ich diesen Psalm 4 vorgelesen und besonders dann den letzten Satz und nochmal. Und da habe ich gesagt, so, jetzt gehen wir ins Bett und schlafen. Ja, und dann am nächsten Morgen, als wir am Frühstückstisch saßen, habe ich gesagt, wie war's? Und dann sagt die Frau, ich habe durchgeschlafen. Und jetzt kommt's. Und dann hat sie gesagt, na ja, aber wir sind spät ins Bett gegangen. Vielleicht ist das der Grund. Bitte nicht erschrecken. Und dann habe ich gesagt, wisst ihr, was mich wundert? Dass Gott überhaupt ein einziges Gebet von euch erhört bei eurem Unglauben. Das habe ich gesagt. Die waren vielleicht ein bisschen mitgenommen, wie das meistens ist, wenn ich da bin. Aber sie haben mich immer wieder eingeladen, weil sie gierig waren, mehr mit diesem Gott zu erleben, dessen Schlussvers im vierten Psalm ja auf der Stelle gewirkt hatte. Also, Der ist auch gut für die Nacht, aber mir geht es um den Vers davor, den achten Vers. Du legst mir größere Freude ins Herz, als andere haben bei Korn und Wein in Fülle. Korn ist also nicht das Getränk ist der Wein. Ja, das Korn vorher ist das Korn und nicht der Korn. Also, dass man sich an der reichen Ernte, ja, es geht hier um Ernte, an der reichen Ernte laben kann. Das ist ja schön. Und das ist erfreulich im Leben. Ja, daran kann man sich freuen. Und der Psalmbeter hier, es wird David zugeschrieben, sagt, du legst mir größere Freude ins Herz, als andere haben bei Korn und Wein in Fülle. Das heißt also, auch wenn die äußeren Umstände keine Rekordernte ist, wie wir es hier haben, sagt er, dann habe ich eine Freude, die du mir ins Herz gibst, die du in mein Inneres hineingibst. Es gibt ein Phänomen unter uns Menschen, das nennt Karl Rahner, der bedeutendste katholische Denker des 20. Jahrhunderts, das Phänomen des Transzendierens. So, das versteht jeder, das Wort vielleicht nicht, aber die Sache. Die Sache heißt, wir können nicht bei dem, was wir haben, bleiben. Da ist immer eine geheime Sehnsucht und Ahnung in unserem Herzen, es muss mehr geben. Das ist eine nicht wegzubringende Sehnsucht. Das ist eine nicht wegzubringende Grunderfahrung, die wir haben. Goethes Faust kommt das auch vor. Da heißt es, sollte ich zum Augenblicke sagen, verweile doch, du bist so schön. Also Faust war ja angetrieben von der Gier nach Leben und er wollte erkennen, was das Wesen von allem ist, was das Leben im Innersten zusammenhält, das Geheimnis des Lebens. Und auf dieser Reise hat er einen unstillbaren Hunger, ein unstillbares Suchen nach mehr. Das nennt man das Phänomen des Transzendierens. Ja, dass wir, auch wenn wir was Schönes erlebt haben, damit letztlich nicht zufrieden sein können. Ja, wir genießen das, aber wir ahnen, es muss mehr geben, es muss darüber noch was anderes geben. Ja? So, und das ist diese Sehnsucht, die viele Menschen spüren und die der Psalmbeter hier mit Gott verbindet und sagt, dass du gibst mir eine Freude und die gibst du mir ins Herz, die nicht abhängig ist von den Dingen dieser Welt. Ja, oder wenn wir an das Jesuswort denken, der gesagt hat, ich lasse euch einen Frieden hier, der stammt nicht von dieser Welt. Der ist also von anderer Art. Der ist deswegen von anderer Art, weil er nicht von der Erde stammt, sondern vom Himmel. Petra kennt mich. Und so sehr habe ich mich nicht verändert. Ich bin immer noch ein ziemlich unruhiger Geist. Und sehr getrieben. Und wenn ich es brauche, es gibt so Momente, dann sage ich, Herr, du hast gesagt, du hast einen Frieden uns zurückgelassen, der ist nicht von dieser Welt. Diesen Frieden brauche ich. Jetzt. Und er ist sofort da. Sofort. Das ist ein Geschenk, das Jesus macht. In einer friedelosen Welt. In einer unheilvollen Welt. Dieses Versprechen macht er uns und diese Erfahrung, von dieser Erfahrung redet David hier. So, und dann natürlich, wenn das so ist, ja, wenn ich also diese Freude habe, die vom Herrn stammt, oder, wenn wir es anders ausdrücken jetzt, den Frieden von Jesus, wenn wir das haben, dann stimmt natürlich auch Vers 9, dann ist Vers 9 sehr logisch. In Frieden lege ich mich nieder und schlafe ein, denn allein du, Herr, lässt mich sorglos ruhen. Die Bibel ist logisch. Und man muss eben die Zusammenhänge auch erkennen, entdecken. Also das ist das, was Jesus uns geben will. Nicht nur für diese Nacht, sondern für ein ganzes Leben. Für ein ganzes Leben. Dass wir diese Stürme, von denen in der Bibel auf unterschiedliche Weise die Rede ist, noch in dem Bildwort am Schluss der Bergpredigt, dass wir in dem Toben des Lebens diesen Frieden, diese Freude im Herrn selber haben und deswegen das Leben bestehen können. Yes. Ich will noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du uns dieses außerordentliche Geschenk gemacht hast in deinem Sohn. Dass du das Sündenproblem beseitigt hast, dass du aber möchtest, dass wir die Jahre, die wir auf Erden zubringen, in deiner Freude, in deiner Fülle, in deinem Frieden leben. Und das nicht, weil wir ein Leben haben, das uns verwirrt, sondern mitten in den Schwierigkeiten, in den Schicksalsschlägen, in den Turbulenzen. Und dafür danke ich dir, Herr, dass das die Kraft des Glaubens ist. Und dass dieser Glaube sich in unserem normalen Alltag bewähren kann und muss. Und Herr, ich bitte dich, dass du uns Hilfen zeigst, aus deinem Wort, vielleicht auch im Gespräch, im Austausch, was an Maßnahmen den Einzelnen geholfen hat, wie sie dahin gekommen sind, was in bedrohlichen Situationen geholfen hat,
sich an dich zu erinnern und dass du mit deiner Freude, mit deinem Frieden, mit der Kraft des Geistes in uns gewirkt hast. Und dass alles anders war, obwohl alles gleich geblieben ist. Herr, darum bitte ich. Ich bete, dass wir diese Erfahrung machen und dass sie unser Leben kennzeichnet bis zum letzten Atemzug, den wir in dieser Welt tun. Herr, ich danke dir, dass du das gerne gibst und dass du uns dabei unterstützt, dass wir nichts Unmögliches verlangen oder erwarten, sondern das ganz Normale, wofür du gestorben bist und auferstanden bist und thronst zu Rechten des Vaters und deinen Geist in Fülle gibst. Amen.